Deutschlandfunk Marktplatz.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Es ist nicht die große, ursprünglich geplante Reform, die seit Anfang dieses Jahres pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen entlastet. Aber es gibt kleinere Verbesserungen und von denen profitieren vor allem diejenigen, die über längere Zeit auf Pflege angewiesen sind. Zum einen bekommen sie mehr Geld für die Pflege zu Hause, etwa für Hilfe beim Waschen und Anziehen und beim Zubereiten von Mahlzeiten. Außerdem wurde der Betrag für die Kurzzeitpflege um 10% erhöht und wer länger im Pflegeheim lebt, bekommt einen Kostenzuschuss. Welche Pflegeleistungen gibt es zurzeit? Wer hat Anspruch darauf? Wie machen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen diese Ansprüche geltend? Wer berät bei Fragen rund um Zuschüsse für Pflegekosten? Auf welche Entlastungsangebote können pflegende Angehörige zurückgreifen? Pflege, neue Hilfen, neue staatliche Zuschüsse, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Drei Gesprächsgäste sind uns heute zugeschaltet und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Kerstin Muxfeld ist Pflegeberaterin der Innungskrankenkasse IKK Klassik und uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Muxfeld.
Schönen guten Morgen, Frau Dr. Kuhlmann. Vielen Dank für die Einladung.
Die Pflegekassen sind ja bei den Krankenkassen angesiedelt und Träger der Pflegeversicherung. Wer pflegebedürftig wird, hat Anspruch auf deren Leistungen. Was sind denn die ersten Schritte, um zu erfahren, was einem zusteht?
Der erste Schritt ist immer die Kontaktaufnahme, schriftlich, also als Brief, als Mail, gerne auch Telefon oder persönlich. Dann wird über die Antragstellung informiert und eine ausführliche Beratung angeboten.
Wer noch nie mit diesem System zu tun hatte, der steht ja erstmal einigermaßen hilflos da. Wo kann man sich informieren über das, was die Pflegeversicherung alles bietet?
Die Hilflosigkeit fußt ja nicht auf dem Mangel an Leistung, die derjenige erhält, sondern meistens tatsächlich aus einer emotionalen Situation heraus, weil Pflege belastet, Pflege überfordert. Und diese Emotionen müssen erstmal sortiert werden und beraten tun tatsächlich die Pflegekassen. Die sind dazu verpflichtet per Gesetzgeber. Pflegestützpunkte, Pflegeberatungsstellen, da sind einige Helfer, die wirklich Informationen liefern können.
Aus Bonn ist uns Ulrike Kämpchen zugeschaltet. Sie ist Rechtsanwältin und leitet die Abteilung Recht beim BIFA Pflegeschutzbund. BIFA steht für Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen. Guten Morgen, Frau Kämpchen.
Guten Morgen, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Eine Erkrankung, ein Unfall, Nachwirkungen einer Operation. Menschen werden ja oft innerhalb sehr kurzer Zeit pflegebedürftig. Welche Schritte stehen dann an?
Das ist natürlich immer das Problem, erstmal selber damit klarzukommen und sich darüber klar zu werden, dass man Hilfe benötigt. Ist man tatsächlich im Krankenhaus, gibt es da natürlich Ansprechpartner, die tatsächlich vom sozialen Dienst hergestellt werden und da die ersten Schritte mit einem gemeinsam gehen. Auch die Krankenkasse ist natürlich erstmal im Krankheitsfall ein Ansprechpartner und wird einen dann schnell zur Pflegekasse weiterleiten. Und es gibt eben die gute Pflegeberatung, teilweise durch die eigene Kasse oder durch Pflegestützpunkte vor Ort. Das ist regional etwas unterschiedlich, aber das sind alles Anlaufpunkte, die man ansprechen kann.
Wer als pflegebedürftiger Mensch mit Angehörigen lebt, wird in vielen Fällen ja zunächst von denen aufgefangen und betreut. Ist das nicht möglich, muss man sich um ambulante Pflege oder einen Platz in einem Pflegeheim oder eine Pflegewohngemeinschaft kümmern. Und an dieser Stelle kommen die eben schon erwähnten Pflegeberater ins Spiel, wie auch Frau Muxfeld eine ist, denke ich, oder?
Genau, also Frau Muxfeld ist da ein gutes Beispiel für. Das sind Menschen, die mit einem zusammen schauen können, was für ein Bedarf ist da, was für Ansprüche hat man und wie kann dieser Bedarf gedeckt werden? Wie ist die Lebenssituation? Und wenn es dann natürlich erstmal zu einer Begutachtung kommt, weil man immer einen Pflegegrad benötigt, um Leistungen der Pflegeversicherung zu erhalten, wird auch eine Gutachterin oder ein Gutachter im Idealfall vor Ort schauen, wie ist die Wohnsituation, wie ist die Unterstützungssituation, wie ist die Person personell bzw. familiär aufgestellt und kann da auch entsprechende Empfehlungen geben und ein Stück weit auch die richtigen Wege einleiten. Also das ist eigentlich ein ganz gutes System, wenn man denn als Pflegebetroffener tatsächlich erstmal so weit kommt, mit der Pflegekasse eben in Kommunikation zu treten. Und das sollte man wirklich im Kopf haben, dass es hier erste Schritte gibt, die angeleitet werden.
In Düsseldorf sitzt Verena Querling, Referentin für Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo, Frau Querling.
Guten Morgen, Frau Dr. Kuhlmann. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein heute.
Mit der Pflegereform sollen vor allem Menschen entlastet werden, die längerfristig auf Pflege angewiesen sind. Wie sieht das neue Zuschusssystem für Pflegeheimbewohner aus?
Ja, da gibt es seit dem 01.01.2022 die sogenannten Leistungszuschläge. Da gibt es zwei Themen, auf die ich da gerne eingehen will. Erstens gibt es viele verschiedene Kosten im Pflegeheim und die Leistungszuschläge betreffen tatsächlich nur einige, nämlich hier die Pflegekosten, den Eigenanteil für die Pflegekosten und die Ausbildungskosten. Die anderen Eigenanteile bleiben bestehen, wie sie immer waren. Also es ist tatsächlich nur ein Teil der Kosten, die den Leistungszuschlag kriegen. Und dann ist es auch noch nach Aufenthalt in der stationären Pflege gestaffelt, sodass man also von 5% nach bis zu 12 Monaten und dann 70% bei einem Aufenthalt länger als 36 Monate bekommt. Dazwischen gibt es eine Staffelung. Und die größte Hilfe kriegen also die, die lange im Pflegeheim sind. Aber es sind nicht viele Menschen so lange im Pflegeheim, sodass die meisten nicht in diese großartige Hilfe von 70% gelangen.
Was hat sich denn für Menschen verbessert, die von einem Pflegedienst oder von ihren Angehörigen zu Hause versorgt werden?
Ja, da gibt es tatsächlich auch einige höhere Pflegeleistungen. Die Pflegesachleistung beispielsweise hat sich erhöht. Das ist also die Leistung, die man erhält, wenn man einen Pflegedienst in Anspruch nimmt. Da hat sich ab dem Pflegegrad 2 beispielsweise die Leistung auf 724 Euro erhöht und dann staffelt sich das eben auch höher bis zum Pflegegrad 5. Da hat sich die Leistung auf 2095 Euro erhöht. Sehr schade finden wir als Verbraucherschutzorganisation, dass sich das Pflegegeld, also das, was die Angehörigen direkt bekommen, gar nicht erhöht hat. Dabei pflegen unendlich viele, viele Menschen in Deutschland ihre Pflegebedürftigen selber. Also da hat es leider keine Hilfe gegeben. Dann hat sich noch die Kurzzeitpflege erhöht. Das hatten Sie ja im Vorbericht schon angesprochen. Nicht erhöht hat sich dagegen die Verhinderungspflege, was ebenso bedenklich ist, denn auch das ist eine große Pflegeleistung, die vielen Angehörigen vor allen Dingen hilft. Ja, und dann gibt es noch eine Veränderung dahingehend, dass man auch Erstattungsleistungen bei der Pflegekasse einfordern kann, wenn der eigentlich berechtigte Pflegebedürftige bereits verstorben ist.
Die Pflegeversicherung ist in Deutschland ja eine Pflichtversicherung. Aber solange man sie nicht braucht, machen sich die wenigsten Menschen Gedanken darüber, welche Leistung man im Falle eines Falles in Anspruch nehmen kann. Einige Begriffe sind jetzt schon gefallen. Pflegesachleistung, Pflegegeld, Pflegehilfsmittel, digitale Pflegeanwendung, Entlastungsbetrag, Kurzzeitpflege. Wenn es plötzlich soweit ist, müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen dann herausfinden, welche Leistungen ihnen zustehen und wie man die beantragt. Wie man am besten anfängt, worauf sie achten sollten und wer weiterhelfen kann, hat Ann-Kathrin Jeske zusammengetragen.
Die Internetseite der Verbraucherzentrale des Bundes versucht es so einfach wie möglich zu machen. Unter dem Stichwort der Weg zum Pflegegrad ploppt eine Grafik auf, die die ersten Schritte erklärt. Ein grauhaariger Mann mit Hornbrille telefoniert mit der Pflegekasse, um das Antragsformular für die Feststellung eines Pflegegrads zu bekommen. Oleg Wock von der Verbraucherzentrale Berlin rät, sich schon bei diesem ersten Schritt Hilfe zu holen.
Meine Kolleginnen in Sachsen-Anhalt bezeichnen die Pflege als Labyrinth und oft ist der Ausweg nicht so klar. Deswegen gibt es in unterschiedlichen Bundesländern Hilfsstrukturen, die bei Beantragung vom Pflegegrad als erste Anlaufstellen gelten. In Berlin sind das zum Beispiel die Pflegestützpunkte.
Und in NRW lotst der Pflegewegweiser zu den richtigen Anlaufstellen. Ist der Antrag gestellt, schickt die Pflegekasse einen Gutachter oder eine Gutachterin zu der pflegebedürftigen Person nach Hause, um den Pflegegrad zu ermitteln. Oleg Wok rät dazu, sich in der Vorbereitung vor allem zu fragen, was die pflegebedürftige Person braucht und was sie noch selbstständig erledigen kann. Denn das prüfe auch die Pflegekasse.
Ob die Person sich beispielsweise selbst anziehen kann oder selbst waschen kann, wie sind ihre kognitiven Fähigkeiten, wie sind die sozialen Kontakte und so weiter. Und anhand von diesen Punkten wird ein bestimmter Pflegegrad festgestellt.
Ab diesem Punkt wird es mit einfachen Ratschlägen deutlich schwieriger. Denn welche Leistungen in Anspruch genommen werden können und welche sich eignen, ist einerseits sehr individuell und hängt andererseits vom Pflegegrad ab. Wer wie 4 von 5 Pflegebedürftigen in Deutschland zunächst in den eigenen 4 Wänden bleiben möchte, sollte 2 Leistungen unbedingt kennen. Das Pflegegeld, das der Pflegebedürftige zum Beispiel einem pflegenden Angehörigen, aber auch einer Pflegekraft zahlen kann. Und
für jeden Pflegebedürftigen, sogar im Pflegegrad 1, gibt es einen sogenannten Entlastungsbetrag. Den Entlastungsbetrag dürfen Pflegebedürftige für Betreuungsleistungen nutzen, die keine pflegerische Leistung sind, beispielsweise für Saubermachen oder für Begleitungen zu bestimmten Behörden oder zum Einkaufen. Diese Leistung ist pflegegradunabhängig und die Höhe ist für jeden Pflegegrad gleich.
Nämlich 125 Euro im Monat. Dieser Betrag muss nicht jeden Monat genutzt werden, sondern kann mindestens 1 Kalenderjahr lang angespart werden. So kommen jährlich 1.500 Euro zusammen, die auch auf einmal ausgegeben werden können. Eine gute Hilfestellung beispielsweise für pflegende Angehörige, die selbst mal eine Pause brauchen, erklärt Elke Simon von der Stiftung Patientenschutz.
Oftmals sind Angehörige über Jahre lang diejenigen, die Enormes leisten und dabei vergessen, auf sich selber zu achten. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, eine gute Empfehlung. Nutzen Sie die Angebote zur Entlastung von Angehörigen. Nehmen Sie sich selbst eine Auszeit. Vergessen Sie nicht, Urlaub zu machen und auf sich zu achten.
Im Beratungsalltag von Patientenschützerin Simon stehen aktuell allerdings vor allem Heimbewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund. Auf sie kommen momentan Kostensteigerungen von mehreren 100 Euro im Monat zu. Einerseits müssen sie die höheren Löhne von Pflegekräften tragen, die seit September tarifähnlich bezahlt werden. Die vorgesehene Entlastung reicht hier teils nicht aus. Andererseits legen die Pflegeeinrichtungen steigende Energiekosten und höhere Preise durch die Inflation auf die Bewohnerinnen und Bewohner um.
Die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, sind sehr begrenzt, denn man hat nur dann eine Chance, sich gegen eine Erhöhung zu wehren, wenn die Erhöhung aus formalen Fehlern nicht rechtens war. Beispielsweise, wenn sie nicht mit 4-wöchigem Vorlauf und schriftlich begründet durchgeführt wurde.
Und auch wenn das der Fall ist, schiebt das die Kostensteigerung meist nur auf. Sobald das Pflegeheim die Erhöhung dann formal korrekt angekündigt hat, muss sie in den meisten Fällen gezahlt werden. Dennoch rät Patientenschützerin Simon auch hier immer erstmal zu einer Beratung. Bei Kostensteigerungen von mehreren 100 Euro im Monat sparen Pflegebedürftige schließlich auch bei einem Aufschub von nur ein paar Monaten viel Geld.
Ann-Kathrin Jeske war das. Über das, was auf Betroffene und ihre Zugehörigen im Fall der Pflegebedürftigkeit zukommt. Und bleiben wir noch einen Moment bei dem letzten Gedanken bei der Kostenerhöhung in jüngster Zeit für Pflegeheimbewohner. Frau Querling, was sagen Sie zu den eben erwähnten Möglichkeiten des Widerspruchs angesichts einer erheblich gestiegenen Heimrechnung?
Ja, leider müssen wir sagen, dass die Möglichkeiten, sich zu wehren, für Betroffene nicht ganz so weitgreifend sind, wie wir uns das wünschen würden, weil wie im Bericht schon gesagt, irgendwann kommt dann tatsächlich die erhöhte Kosten auf die Leute zu. Wir haben bundesweit erhebliche Beschwerden zu diesem Thema und am Ende des Tages muss man dann, wenn es formal richtig ist, dann eben doch die Kosten tragen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Frau Kämmchen von der BIFA wahnsinnig viele Entgelterhöhungen bearbeitet und Abmahnungen dazu schreibt und die Erfolgsaussichten oder die Erfolge sind, glaube ich, noch nicht bekannt.
Frau Kämmchen.
Genau, ich greife den Ball gleich mal auf. Wenn wir feststellen, dass eine Erhöhung unwirksam ist, können wir als Verbraucherschutzorganisation die Einrichtung direkt aus eigenem Recht anschreiben und zur Unterlassung auffordern. Das ist gut, weil wir keinen Namen von Betroffenen nennen müssen, sondern wir können das in unserem Namen tun. Und dann gehen wir ja in die Verhandlung mit den Einrichtungen, bis sie uns eben eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, dass sie das erhöhte Entgelt, so wie bisher getan, nicht mehr verlangen und bis dato gezahlte erhöhte Entgelte auskehren an die Betroffenen. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir schaffen damit Aufschub. Aber wenn wir tatsächlich Mitglieder haben, die ein paar Monate unter Vorbehalt bezahlt haben und dann eine größere Summe wieder ausgekehrt bekommen, ist das für jeden Einzelnen natürlich ein Erfolg.
Zu den hohen Kosten für Pflegeheimbewohner, also den Eigenanteil, schrieb uns Walter Euhus aus Langenhagen bei Hannover vor einiger Zeit dies. Was ich in Ihrem Sender und auch in anderen Medien vermisse, ist ein Bericht über die Heimkosten der zu pflegenden Patienten und Patientinnen. Es sollte doch den Medien genauso wie der Politik bewusst sein, dass die Pflegekosten trotz Pflegeversicherung viele Menschen verarmen lassen, sie um ihre Ersparnisse und auch oft auch um ihre Wohnungen oder Häuser bringen. Zitat Ende. Nun werden Pflegekräfte deutlich besser bezahlt und gleichzeitig müssen Heimbewohner die höheren Energiekosten mittragen. Da geht es um 500 bis 600 Euro zusätzlich im Monat. Addiert sich das eigentlich komplett zum Eigenanteil oder übernehmen die Pflegekosten einen Teil davon?
Also es ist grundsätzlich so, dass die Kassen gesetzlich festgelegte Zuschüsse je Pflegegrad bezahlen. Daraus wird ja dieser einrichtungseinheitliche Eigenanteil gebildet. Und dann gibt es ja seit Anfang des Jahres die Zuschüsse, die auch Frau Querling erläutert hat, je nachdem, wie lange man schon in der Einrichtung ist. Mehr gibt es nicht. Alles, was darüber hinausgeht, was jetzt obendrauf kommt, durch Entgeltsteigerung, das zahlt der Bewohner. Und wenn er es nicht mehr kann, kann er natürlich Hilfe zur Pflege, also sprich Sozialleistungen, in Anspruch nehmen. Und das ist für viele mit großer Scheu und Scham besetzt, wirklich jetzt Sozialleistungen auch zu beantragen. Letztendlich kann man ja so ein bisschen böse sagen, der Sozialstaat fängt die Menschen schon auf. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass hier Lebensleistungen für die Versorgung aufgebraucht werden und dann noch vom Staat Geld beantragt werden muss. Und das ist für viele sehr, sehr belastend. Aber es gibt nur die gesetzlich festgelegten Zuschüsse über die Pflegeversicherung.
Versuchen wir es mal konkret an einem Beispiel zu machen. Frau Querling hatte ja schon gesagt, der Eigenanteil setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen. Pflege, Unterkunft, Essen und Trinken, Investitionskosten und Ausbildungsumlage. Was davon wird teilweise von der Pflegekasse übernommen und wie sieht das aus mit dem Eigenanteil, wenn der bisher beispielsweise 2.400 Euro beträgt?
Nehmen wir an, wir hatten bisher einen Eigenanteil von 2.400. Das wären dann die Pflegeleistungen abzüglich dessen, was die Pflegeversicherung zahlt, plus eben diese anderen Kosten, die Sie gerade aufgezählt haben. Wenn jetzt die Pflege teurer wird, dann bleibt es trotzdem bei dem Zuschuss von der Pflegeversicherung, dann steigt eben der Teil der Pflegekosten, den man selber bezahlen muss. Und zusammen mit den anderen Rechnungspositionen steigt dann der Gesamteigenanteil an. Das bedeutet, im Augenblick haben wir die Situation, dass die Zuschüsse der Pflegeversicherung, die für jeden Pflegegrad bezahlt werden, eigentlich ja schon vollkommen aufgezehrt sind, weil die Gesamtpflegekosten natürlich höher sind. Alles, was jetzt teurer wird, kommt on top obendrauf. Und das ist genau die Misere, die wir haben.
Eben wurde ja gesagt, ich glaube, es war auch Frau Querling, der Prozentsatz der Menschen, die lange Zeit in Pflegeheimen leben und von dieser 70-prozentigen Entlastung profitieren könnten, der sei sehr gering. Also hat im Grunde jetzt das, was dazugekommen ist an Kostenerhöhung, das Zuschusssystem, was vorher entwickelt worden ist, ja, überholt.
Genau, das ist an sich schon jetzt aufgezehrt. Es gab Rechenmodelle, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, dass das ungefähr 1,5 Jahre dauern wird. Da wusste man aber eben noch nicht, dass es Energieprobleme geben wird, dass das teurer wird. Das kommt jetzt dazu, sodass wir jetzt fast sagen können, es sind jetzt schon die zusätzlichen Zuschüsse, die eingeführt worden sind, mit diesem Jahr im Durchschnitt betrachtet, aufgezehrt, weil es so extreme Verteuerungen gab.
Und die Menschen, die zu Hause von einem ambulanten Pflegedienst gepflegt werden, inwiefern sind die davon betroffen?
Natürlich wird es da auch teurer. Auch ambulante Einrichtungen sind an Tariflöhne gebunden. Auch die haben höhere Kosten, die sie an die Kunden weitergeben, sodass wir auch viele Kostensteigerungen im ambulanten Bereich haben. Nicht ganz so extrem wie im stationären, weil sie eben keine 24/7-Versorgung haben. Aber das sind doch auch Steigerungen, die die Kunden tatsächlich spüren.
Frau Querling, können Sie dazu noch was ergänzen?
Ja, wir haben da tatsächlich jetzt erhebliche Beschwerden zu dem Thema. Man hatte das am Anfang nicht so auf dem Schirm, weil man da die Entgelterhöhung in der stationären Pflege sehr stark im Fokus hatte. Aber auch in der ambulanten Pflege wissen die Leute jetzt schon oft manchmal nicht mehr, wie sie diese höheren Kosten bezahlen können. Denn auch da bleibt das Geld, was man von der Pflegekasse bekommt, ja gleich. Sodass man jetzt irgendwie schauen muss, ja, wo kriege ich denn jetzt zusätzliche Zahlungen, Leistungen vom Staat her, um das überhaupt finanzieren zu können. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Und die Kostensteigerungen sind auch teilweise 300, 400 Euro, wurde uns von den Verbrauchern mitgeteilt. Das ist natürlich schon eine Menge.
Angerufen hat uns eben Herr Bettinger aus Kaiserslautern, der darauf hinweist, wenn jemand plötzlich pflegebedürftig wird, sei nicht unbedingt ein Antragsformular nötig, sondern man könne den Antrag auch formlos stellen, weil ab diesem Tag die Leistung der Pflegekasse später laufen wird und die Antragsformularschickung sozusagen sei eine Verzögerungstaktik der Pflegekassen. Frau Muxfeld, ist das so?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Wir benötigen für die komplette Bearbeitung eines Antrages oder des Wunsch auf Pflegeleistung natürlich diverse Angaben. Dafür dienen diese Formulare. Die sind tatsächlich nicht formgebunden. Also wer anruft und den Antrag stellt, wird notiert als Antragstellung und ab da beginnt das Verfahren zu laufen.
Und wie sieht das mit dem schriftlichen Antrag aus? Ist dann das Datum des Ausfüllens maßgeblich oder das Datum der Ankunft des Antrags?
Weder noch. Also es ist maßgeblich der Tag der Kontaktaufnahme, in welcher Form auch immer, also sei es per E-Mail oder per Telefon. Die Kollegen vor Ort werden alle möglichen Daten schon abfragen. Manche Daten können per Telefon nicht angenommen werden, wie zum Beispiel Bankverbindungen. Das sind ganz sensible Daten und da müssen wir schon wissen, und in der Schriftform bekommen, welche Bankverbindung genutzt werden soll. Aber alles andere beginnt zu laufen. Der medizinische Dienst wird informiert. Die Terminierung durch den medizinischen Dienst wird auf die Wege gebracht. Also nein, dieses Formular hat nichts mit Verzögerung zu tun.
Sie brachten gerade schon das Stichwort des medizinischen Dienstes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen die Pflegebedürftigen ja zu Hause, um zu sehen und zu hören, wo Unterstützungsbedarf besteht. Frau Muxfeld, wie läuft das genau ab?
Der medizinische Dienst ist ja unabhängig. Das sind unabhängige Gutachter. Es muss also niemand Sorge haben, wenn der medizinische Dienst sich ankündigt, ob nun persönlich oder wie unter Corona-Bedingungen telefonisch. Der medizinische Dienst macht einen Termin aus. Es wird immer darum gebeten, dass ein Kümmerer, also der schon etwas über diese Pflegesituation weiß, ebenfalls vor Ort ist, sofern jemand vorhanden ist. Und dann wird mit dem betroffenen Pflegebedürftigen ausführlich gesprochen. Es werden insgesamt 8 Module dokumentiert, wobei aber nur 6 Module in die Bewertung für einen Pflegegrad einfließen. Und das größte Problem, das wir tatsächlich haben, ist, dass gerade diese Generation, die heute pflegebedürftig wird, leider einen Hang zum Runterspielen der eigenen Einschränkungen hat. Dieses Herunterspielen oder im Gespräch höflich zu sagen, ja, ja, so schlimm ist das nicht, das kriege ich schon hin, ist ein Problem für die Gutachter und eben auch hinterher, wenn dadurch die Pflegeleistungen eventuell nicht zustande kommen, für die Pflegekassen das Verfahren der Widersprüche und Ähnliches nach sich zieht.
Deswegen ist die Kümmererperson wichtig.
Ja, dass die Kümmerer wirklich sagen, okay, lieber Pflegebedürftige, so siehst du das im Moment. Das ist ja nett, dass du es sagst. Mein Eindruck ist aber ein anderer. Das dürfen diese Kümmerer sagen, das sollen die auch. Also wenn die auch mit uns Kontakt vorher aufnehmen, machen wir denen auch Mut, in dieses Gespräch reinzugehen. Dafür sind die ja da. Die sind ja nicht als Zeugen da, sondern um auch wirklich etwas beizutragen in der Dokumentation.
Sie hatten eben gesagt, 6 von 8 Modulen würden abgefragt, überprüft? Was muss man sich darunter vorstellen unter diesen Modulen?
Diese Module beschreiben jeweils Einschränkungen in dem Bereich Mobilität. Ob sie Treppen laufen können, ob sie alleine aufstehen können, ob sie sich umsetzen können, wie sicher sie gehen können und so weiter. Das ist zum Beispiel das Modul Mobilität. Dann gibt es Module Kommunikation und Kognition, dann Selbstversorgung, also Duschen, Baden, Absicherung. Dann gibt es Haushaltsführung zum Beispiel, Umgang mit krankheitsbedingten Einschränkungen. Das sind Module, die dokumentiert werden und die jeweiligen Einschränkungen in ihrem Umfang dann in den Pflegegrad oder in die Berechnung des Pflegegrades einfließen.
Und die gibt es ja von 1 bis 5. Einen großen Teil der neuen Zuschüsse, die bekommen ja nur Menschen mit einem Pflegegrad zwischen 2 und 5. Wer von Ihnen erklärt uns dieses Pflegegradsystem?
Das darf ich anfangen, es zu versuchen.
Ja, Frau Muxfeld. Und die anderen beiden ergänzen gleich.
Ja, also wir haben ja die Pflegegrade 1 bis 5. Die Pflegegrade 2 bis 5 sind übergeleitet worden aus den Pflegestufen, wie wir sie bis Ende 2016 hatten. Und der Pflegegrad 1 ist eigentlich ist neu und ist einfach so ein Präventionspflegegrad, nennen wir es mal so. Leistungen im Pflegegrad 1 sollen verhindern, dass sie so viele Einschränkungen bekommen, dass sie eine echte Pflegebedürftigkeit entwickeln. Dafür ist dieser Pflegegrad 1 da. Der ist einfach Prävention und Vorsorge. Der hat auch nicht viele monatliche Leistungen. Der hat nur so ein kleines bisschen Hilfen. Gut, dieser Einstieg ist ja oftmals, dass Einkäufe und Haushaltsführung nicht mehr funktionieren. Körperhygiene mit ganz viel Zeit ist ganz lange selbstständig möglich, aber Haushaltsführung, zum Beispiel Getränke oder Nahrungsmittel in den dritten Stock tragen, funktioniert nicht mehr. Und da greift der Pflegegrad 1 schon ein, um einfach die Kräfte, die derjenige hat, zu schonen und auch zu erhalten.
Wenn ich das richtig gehört habe, wollte eben jemand, Frau Kämpchen oder Frau Querling, noch was dazu sagen?
Genau, ich würde gerne noch was ergänzen und noch mal kurz vorher anfangen. Was uns total wichtig ist, ist, dass jemand, der einen Antrag auf Pflege stellt, sich gut vorbereitet. Ne? Also nicht erst, wenn der medizinische Dienst da ist, sondern dass man auch vorher schon mal überlegt, welche Tätigkeiten werden denn hier alles ausgeführt? Was für einen Bedarf ist tatsächlich da? Weil viele diese Dinge, die man tagtäglich für den Betroffenen macht, für viele gar nicht zur Pflege gehören. Und erst wenn ich dann so eine Art Tagebuch sozusagen angefertigt habe, was man täglich denn alles erledigt, dann kann ich auch vorbereitet auf die diversen Fragen des Gutachters eingehen. Denn das sind ja ziemlich viele Fragen. Da gibt es ja eine ganze Begutachtungsrichtlinie, die da vorgibt, was zu fragen ist, sodass man da wirklich sich auch gut vorbereitet haben muss, um dann in der Situation gut antworten zu können auch tatsächlich. Und das Zweite ist, oftmals erkennen die Menschen gar nicht, dass ein Pflegebedarf schon da ist. Da möchte ich nochmal kurz sensibilisieren, alle Zuhörer, dass man vielleicht frühzeitig auch schon mal zur Pflegeberatung geht und mal nachfragt, ob man nicht vielleicht mit der Situation, die man hat, schon einen Leistungsanspruch haben könnte. Und das Problem mit dem Pflegegrad 1 ist tatsächlich erheblich. Es ist so definiert, dass im Grunde noch keine Pflege vorliegt. Aber dennoch sind viele, viele, viele Menschen in dem Pflegegrad 1, die körperliche Einschränkungen haben und nicht so sehr geistige Einschränkungen. Das ist ja ein bisschen umgestellt worden von Pflegestufe zu Pflegegrad, sodass körperlich eingeschränkte Menschen oft in diesem unteren Pflegegrad hängen bleiben und sich jetzt, ob das jetzt gesetzessystematisch richtig ist oder nicht, das haben wir mal dahingestellt, aber die fühlen sich schon wirklich sehr, sehr schlecht im Pflegegrad 1 aufgehoben, weil sie sich tatsächlich finanzielle Hilfen versprochen haben und dann ja im Grunde genommen so richtig keine kriegen, denn diese 125 Euro, die es da ja, sag mal in Anführungsstrichen, nur gibt, können ja wirklich nicht viel abdecken. Wenn man sieht, wie teuer so eine Stunde Betreuungsdienst ist, dann kann man sich überlegen, naja, das sind vielleicht 3-4 Stunden im Monat, die ich darüber abdecken kann. Das ist schon mal sehr misslich für die Menschen im Pflegegrad 1.
Das war jetzt Frau Querling. Ja, bitte, Frau Kämpchen.
Genau, man zuckt ja immer die ganze Zeit. Tatsächlich nochmal, was Frau Querling gesagt hat mit dem Pflegetagebuch. Sie finden so etwas auch im Internet, wenn Sie das als Suchbegriff eingeben. Und dann kann man sich mal anschauen, was man da alles so eintragen kann. Manchmal bringt man ja einfach nur die Einkäufe für Mutter oder Vater mit und macht das selbstverständlich. Und tatsächlich ist das ja schon eine Unterstützung dann. Oder die Nachbarin macht hin und wieder etwas. Das kann man sich da alles hervorrufen. Auch die Module, die abgefragt werden, wenn der Gutachter kommt, die findet man auch tatsächlich im Internet. Oder es gibt auch Vortragsreihen, zum Beispiel von der BIFA oder von der Verbraucherzentrale, wo man da schon einiges auch sich anschauen kann. Und der Pflegegrad 1, der wurde ja eben schon als so eine Art Prävention oder Einstieg gedacht. Genauso ist es, weil die Pflegestufen, die es früher gab, waren ja sehr stark zeitlich vorgegeben. Man musste also ganz bestimmte Leistungen in einem ganz bestimmten Zeitaufwand erhalten, um überhaupt eine Pflegestufe 1 zu bekommen. Und der Pflegegrad 1 sollte jetzt hier schon mal wirklich die ermöglichen, kleine Unterstützungsleistungen schon zu erhalten. Die Krux an der Sache ist aber auch, dass man eben diese 125 Euro nicht quasi bar auf die Hand bekommt und die jetzt einsetzen kann und dass man da jedermann in Anspruch nehmen kann, sondern tatsächlich müssen das ja zugelassene Dienste sein. Und das ist das Problem, was die Frau Querling eben ansprach, dass dann die Betreuungsstunden oder Unterstützungsstunden recht teuer sind. Jetzt gibt es mittlerweile in einigen Bundesländern auch sogenannte Nachbarschaftshilfen, die günstiger sind, wo man auch 125 Euro einsetzen kann oder die das abrechnen können. Das Problem ist nur, auch hier gibt es gewisse Zulassungshürden. Man kann also nicht einfach losgehen und diese 125 Euro bar der Tochter der Nachbarn geben, die einem dann hilft. Und das verkompliziert das Ganze schon wieder erheblich.
Frau Muxfeld, Sie hatten mir im Vorfeld der Sendung erzählt über, ja, berichtet über neuartige Modelle, wo zum Beispiel in Niedersachsen war es, glaube ich, die Gebäudereinigerinnung so etwas macht, was gerade Frau Kämpchen angesprochen hat, nämlich auch zu dem Pflegeteam quasi sich zugehörig fühlt und Dienstleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen für Menschen, die das brauchen, verrichten kann. Und dafür könnte dann womöglich ja auch dieser Betrag für Pflegegrad 1 in Anspruch genommen werden. Schildern Sie doch dieses Beispiel mal bitte.
Ja, also es gibt ja für jedes Bundesland eine eigene Pflegeengagementverordnung. Die haben unterschiedliche Namen, je nach Bundesland. Und Niedersachsen war das erste Bundesland, das wirklich gesagt hat, okay, wir haben einen Pflegenotstand, wir fühlen uns da verantwortlich, haben angefangen, ein Schulungskonzept zu entwickeln, haben das dem Landesministerium für Soziales vorgelegt. Nach einigen Diskussionen wurde das auch abgesegnet. Und wir sind jetzt heute in der Lage, Glas- und Gebäudereiniger so weit zu schulen und zu zertifizieren, dass die auch wirklich direkt mit den Pflegekassen abrechnen können.
Wie kommt das an, das Modell?
Super, weil wir haben Pflegenotstand und wir möchten natürlich, dass die Pflegekräfte oder Menschen, die in Pflegediensten beschäftigt sind, ihrer Kernkompetenz nachkommen. Und die Kernkompetenz einer Pflegekraft ist natürlich nicht die Haushaltsreinigung. Da hat eine Glas- und Gebäudereinigerinnung oder eine Glas- und Gebäudereinigerfirma ganz andere Kompetenzen. Gibt und von daher, die haben Wartelisten, die Glas- und Gebäudereiniger.
Gibt es in anderen Bundesländern ähnliche Konzepte oder ist sowas in Planung?
Ja, also Hessen ist gerade dabei, diese erste Zertifizierung durchzuführen. Und in Hamburg sind wir auch dabei, mit der entsprechenden Behörde das zu diskutieren, inwieweit das möglich ist. Und es hilft wirklich.
Die professionellen Pflegekräfte, Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, die zu Hause bei der ambulanten Pflege zum Einsatz kommen, die, wenn man die beauftragen möchte, ist es ja auch wichtig, einen Pflegegrad zu haben, mindestens zwei, um von den seit diesem Jahr gewährten Zuschüssen der Pflegeversicherung zu profitieren. Und da geht es unter anderem um die Pflegesachleistungen, wie zum Beispiel das Waschen und das An- und Ausziehen. Was gehört sonst noch dazu, Frau Kämpchen?
Also Pflegesachleistung bedeutet ja zunächst, dass ein professionell Pflegender eben abrechnen kann mit der Pflegekasse. Da gehört eigentlich alles zu, was zum Teil, also was einmal Körperpflege betrifft, aber auch pflegerische Betreuung und die Haushaltsführung. Das bedeutet vom Zubereiten der Nahrung, vom Anreichen über die Körperpflege, das Anziehen, das Ausziehen, das Waschen, das Umbetten, das Anlegen von Prothesen, die Vergabe von Medikamenten, das Reichen von Spritzen, das Verbinden, die Messung von Körperwerten, die vielleicht bei Diabetes zum Beispiel benötigt werden, aber eben tatsächlich auch die Unterstützung der Haushaltsführung, wie wir das eben gerade schon gehört haben, was natürlich vielleicht in anderen Händen insofern besser aufgehoben wäre, als dass die Pflegenden eben tatsächlich professionell Pflegende sind. Aber ein ganz großer Beitrag ist eben auch bei kognitiv eingeschränkten Menschen die Betreuung, die Anleitung, die Motivierung und das Arbeiten mit diesen Menschen. Das alles sind Pflegesachleistungen.
Können diese ambulanten Pflegekräfte auch bestimmte Hilfsmittel verordnen? Zum Beispiel sagen, es müsste jetzt ein Rollstuhl angeschafft werden oder so?
Also es gibt jetzt tatsächlich die Erleichterung, dass hier tatsächlich die Pflegekräfte tätig werden können und dass man nicht den großen Umweg machen muss, wie man das sonst hätte mit ärztlicher Verordnung und allem drum und dran. Die Frage ist halt immer, das erleben wir jetzt im Augenblick, ob die Kassen das immer alles so akzeptieren oder ob da eben nicht auch noch dann viele Nachfragen sind. Das ist so ein bisschen jetzt gerade so eine Umsetzungsproblematik, die bei uns ankommt, dass viele Anträge nicht bewilligt werden, dass da noch Nachfragen sind. Das wird sich aber, denke ich, einruckeln.
Bettschutzeinlagen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel, die können einfach gekauft werden und die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten. Ist das so richtig?
Wen fragen Sie?
Sie drei, wer immer sich zuständig fühlt. Bitte nacheinander.
Ja, das ist im Grunde richtig. Die Pflegehilfsmittel sind tatsächlich ein Erstattungsanspruch, sodass man da in Vorleistung gehen kann und die sich dann kaufen kann und die Rechnung einreichen kann. Allerdings ist es auch auf der anderen Seite ein bisschen schwieriger, weil für viele Pflegehilfsmittel hat die Pflegekasse Verträge mit Pflegehilfsmittelerbringern sozusagen und haben deswegen da Kostengrenzen vorgesehen sozusagen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Bettschutzmaterialien braucht, dann kann man die sich über einen Pflegehilfsmittelerbringer bestellen und der liefert die einem dann zu. Man kann die auch selber kaufen, das ist dann vermutlich ein bisschen teurer.
An dieser Stelle würde ich gerne eine Hörerin mit einbeziehen. Frau Becherer begrüße ich. Guten Tag, Frau Becherer. Sind Sie in der Leitung? Können Sie uns hören, Frau Becherer?
Ja, können Sie mich hören?
Ja.
Okay, ja.
Was ist Ihr Anliegen?
Mein Anliegen ist, ich bin selbst pflegende Angehörige. Mein Lebensgefährte hat Parkinson, Pflegegrad 5, also ein ausgesprochen fortgeschrittenes Stadium. Ich übernehme die Pflege selbst. Ich bin selbstständig und kann das zeitlich ganz gut oder mehr oder weniger gut organisieren. Habe dann aber irgendwann war ich dann doch am Limit und habe mir dann über betreut.de verschiedene Helferinnen und Helfer organisiert, die stundenweise kommen und habe das sozusagen selbst finanziert. Was da zur Verfügung steht, ist ja das Pflegegeld, in dem Fall 901 Euro, Pflegegrad 5. Dann gibt es noch die Möglichkeit natürlich der Verhinderungspflege, auf die kann man auch zugreifen und hilft durch die Kurzzeitpflege. mein Anliegen ist, dass die pflegenden Angehörigen natürlich in dieser Reform doch leer ausgehen, dass die Sieger die Institutionen sind, also die Pflegeheime, die Tagesstätten, die auch auf die Pflegesachleistung zurückgreifen können, die und vor allen Dingen die ambulanten Pflegedienste. Es gibt aber, und das wäre jetzt meine Frage, es gibt die Möglichkeit der sogenannten 40%-Regelung. Das heißt, wenn Sie jemanden finden, zum Beispiel bei betreut.de, wenn Sie jemanden finden, der eine Ausbildung hat im weitesten Sinne, also einen Pflegebasiskurs, vielleicht Krankenpflege, vielleicht Betreuungsassistenz oder Ähnliches, wenn Sie da jemanden finden, können Sie bei der Krankenkasse diese betreffende Person genehmigen lassen, sodass diese dann im Rahmen der Nachbarschaftshilfe tätig werden kann. Da gibt es dann die Möglichkeit, 40% der Pflegesachleistungen zu bekommen, auch das Betreuungs- und Entlastungsgeld zu bekommen. Und der kleine Haken daran ist, und das ist das Ärgerliche, es wird das Pflegegeld gekürzt. Vom Pflegegeld bekommt man 60%. Also 60% in meinem Fall von 901 Euro, 40% der Pflegesachleistungen und das Betreuungs- und Entlastungsgeld. Dann kommt natürlich noch Verhinderungspflege und hälftig Kurzzeitpflege dazu. Unterm Strich ist man dann ein bisschen besser gestellt. Natürlich ärgerlich, dass das eine Kürzung des Pflegegeldes betrifft oder beinhaltet. Aber es ist unterm Strich ein bisschen mehr Geld. Ich lege immer noch privat selber drauf, weil ich das alleine nicht mehr stemmen kann. Und mein Mann kommt nicht in ein Pflegeheim, weil ich ja den Pflegenotstand übrigens beruflich kenne. Da kann ich schon hinter die Kulissen gucken. Und ich möchte auch keinen ambulanten Dienst haben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da durchaus nicht qualifizierte Leute arbeiten. Und dann ist ja beim ambulanten Dienst, wenn der nach Hause kommt zu uns, ist das ganze Geld weg, kein Pflegegeld, keine Pflegesachleistung, keine Betreuungs- und Entlastungsleistung. Und wenn ich das noch sagen darf, die 125 Euro sind natürlich auch eigentlich eine Ohrfeige, weil das bieten dann ambulante Dienste an, die nehmen dann so 35, 40 Euro in der Stunde. Das sind 3 Stunden im Monat. Was soll da verbessert werden, bitte ich zu kommentieren. So, das war jetzt mein Beitrag.
Danke, Frau Becherer.
Frage wäre, ob das bei gesetzlich Versicherten auch möglich ist, mit dieser 40%-Regelung die zu beantragen. Es ist unterm Strich ein bisschen mehr Geld als nur das Pflegegeld.
Ich gebe die Frage weiter in die Runde. Wer möchte antworten?
Ich danke. Ich würde gerne anfangen. Ja, ich würde gerne anfangen. Und zwar, also einmal muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, es ist nicht direkt eine Kürzung des Pflegegeldes, sondern es ist eine Umwidmung, die hier stattfindet, wenn man die 40% in Anspruch nimmt. Und das ist ein angedachtes, ja, ich nenne das mal Baukastensystem, dass der Pflegebedürftige sich überlegen kann, welche Leistung brauche ich, in welcher Zusammensetzung, wo muss professionell etwas getan werden, wo kann durch Pflegeperson etwas geschehen. Und so kann man sich eigentlich, so ist die Idee des Gesetzgebers gewesen, eben Teile der Leistungen umwidmen und einsetzen, dass man eben die Leistung erhält, die man bekommt. Natürlich ist das alles sehr, sehr begrenzt finanziell. Und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, wenn ein Pflegedienst diese Entlastungsleistung zum Beispiel anbietet, ist das ein sehr hoher Stundensatz. Da gab es ja sogar mal Erhebungen vor Jahren, dass das riesige Spannen sind und auch wirklich teuer wird. Viele pflegende Angehörige, da gibt es ja auch ganze Lobbygruppen, fordern ja schon lange ein sogenanntes Entlastungsbudget, nämlich dass man diese ganzen möglichen Leistungen, die jetzt wie so kleine Schubladen bei der Pflegekasse aufgezogen werden, in ein Gesamtbudget formt, dass dann die pflegebedürftige Person mit ihren Angehörigen entscheiden kann, wie setze ich dieses Budget ein, ohne prozentuale Berechnung machen zu müssen, ohne Bauklötzchen, sage ich mal, zusammenzustellen, wie die Pflege sein soll. Das wäre natürlich ein Idealfall, weil die pflegenden Angehörigen sind der größte Pflegedienst Deutschlands. Das darf man einfach nicht vergessen und die leisten Riesiges. Aber tatsächlich sind das die sogenannten Kombinationsleistungen, die Dame hier anwendet. Und da würde ich noch mal raten, auch hier eine Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen, die dann noch helfen kann, wie man diese Kombination am besten fährt, dass unterm Strich am meisten rauskommt.
Also ich wollte noch kurz ergänzen, die Frage nochmal zu beantworten. Ja, diesen Umwandlungsanspruch gibt es auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung und seit 01.01.2022 muss man dafür auch Gott sei Dank keinen Antrag mehr stellen. Das heißt, die Pflegekasse wird das dann sozusagen von selber umwandeln, wenn man da eine höhere einen höheren Betrag einreicht als diese 125 Euro im Monat. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz auf eine weitere Leistung hinweisen, die wir noch nicht angesprochen haben, und das ist die Tagespflege. Das ist jetzt nicht für Frau Becherer konkret, aber doch vielleicht für die ein oder andere Zuhörerin, die da ähnliche Probleme hat, sodass man da auch so eine teilstationäre Hilfe eventuell in Anspruch nehmen könnte.
Wie macht man das?
Eine Tagespflege ist die eine Form von Betreuung, sage ich mal, wo man wo der Pflegende, Zupflegende morgens hingeht und dann beispielsweise abends wieder abgeholt wird. Auch dieser Transfer wird organisiert in der Regel von der Tagespflege. Ja, das muss oder kann man im Vorfeld mit der Pflegekasse absprechen und kriegt dann das Geld, was man sozusagen als Pflegegeld Pflegesachleistung bekommt, kriegt man dann für die Tagespflege. Mensch. Vielleicht kann man kurz die Frau.
Ja, bitte.
Wie hoch mal die Beträge sind, weiß ich jetzt gerade nicht.
Also die Tagespflege gibt es tatsächlich zusätzlich zu der Grundleistung. Die wird nicht angerechnet. Deswegen ist das eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, eine Pflegesituation zu entspannen, weil die Tagespflege selber auch eine der nettesten teilstationären Leistung ist, die wir kennen. Tagespflegeeinrichtungen werden in der Regel von Pflegebedürftigen sehr gerne in Anspruch genommen. Es gibt natürlich immer so diese Hemmschwelle, da erstmal reinzugehen, natürlich, klar. Aber wenn derjenige dort angekommen ist, also auch mental angekommen ist, fühlt er sich in der Regel da wirklich gut. Also, dass Menschen freiwillig auf Tagespflege verzichten oder sagen, ich möchte in eine andere Tagespflegeeinrichtung, kommt fast nie vor. Deswegen, diese Einrichtungen müssen schon irgendwas richtig machen.
Da geht es vermutlich auch um soziale Kontakte.
Ja, und die machen einfach ganz tolle Sachen miteinander. Die beschäftigen sich, also die gehen dorthin. In der Regel wird mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Der Pflegebedürftige hat vielleicht morgens zu Hause schon gefrühstückt. Trotzdem ist dieses gesellige Frühstücken nochmal ein toller Einstieg in die gemeinsame Zeit. Dann wird zusammen Zeitungen gelesen. Biografiearbeit gemacht, es wird zusammen gesungen, also so Lieder, die wir alle in unserer Kindheit, in unserer Jugend gesungen haben, diese Menschen haben ja altersmäßig auch eine gemeinsame Basis, ein Liedgut, die wird einfach nochmal aufgearbeitet. Dann gibt es nach dem Mittagessen noch Ruhezeiten, es wird gespielt, es werden kleinere Spaziergänge unternommen. Also eine Tagespflegeeinrichtung ist wirklich eine tolle Leistung. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind auch mit ganz viel Spaß bei der Sache. Also ruhig ausprobieren, ablehnen kann man immer noch. Tagespflege muss man auch nicht 5 Tage machen. Man kann auch sagen, okay, ich möchte meinem Angehörigen einen freien Tag in der Woche gönnen oder den braucht er einfach, um seine Sachen zu erledigen. Man kann auch 1 Tag hingehen. 2 Tage, 3 Tage, je nach Pflegegrad wird das eben finanziert. Die Entlastungsleistung, wenn man die anderweitig nicht anbringt, können dort für den Eigenanteil mit angerechnet werden. Ist wirklich eine schöne Leistung und es entspannt wirklich ganz viele Pflegesituationen.
Danke für den Hinweis. Die Frau Pietsch ist bei uns am Telefon und hat uns zugehört und eine Frage.
Ja, morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Folgendes, mein Mann ist in Pension, er war Beamter, ist jetzt seit Jahren in Pension, ist noch nicht pflegebedürftig. Ich beziehe nur eine kleine Rente. Meine Frage, wenn der Pflegefall eintritt, er eventuell ins Heim muss, wird dann seine gesamte Pension, muss die gesamte Pension für die Kosten der Pflege aufgebracht werden? Das würde für mich bedeuten, ich würde dann zum Hartz-IV-Fall werden oder ähnliches. Das ist meine Frage.
Wer von Ihnen kann die beantworten?
Da kann ich einsteigen, beziehungsweise den Anfang wenigstens liefern.
Frau Muxfeld.
Es gibt natürlich den Ehegattenunterhalt und der hört nicht auf, wenn einer von beiden Ehepartnern eine Heimunterbringung benötigt. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Das wird wirklich ausgerechnet, weil der Ehemann in dem Fall ist ja unterhaltsverpflichtet für die Ehefrau. Scheint ja auch das höhere Einkommen zu haben. Und das fällt ja nicht weg. Das heißt aber, dass jemand anders diese Lücken auffüllen muss. Es bleibt also auch wirklich nur dieser Antrag auf Hilfe zur Pflege, also in dem Fall stationäre Pflege, über den Sozialhilfeträger, weil das gibt nun mal in der Regel keine Pension und keine kleine Rente wieder, diese Kosten, die dort aufgefangen werden müssen.
Also wenn der Fall dann eintritt, dann muss ich mich kümmern, dann muss ich Anträge stellen, dann wird das ausgerechnet.
Das wird ausgerechnet. Sie kriegen auch die Unterlagen. Mhm. Es gibt ja immer so einen Selbstbehalt. Ihr Mann ist Ihnen gegenüber unterhaltsverpflichtend. Das hört ja nicht auf. Ja. Also deswegen, diese Unterhaltsverpflichtung ist ja da. Wenn Sie jetzt zusammen eine kostenspielige Mietwohnung zum Beispiel haben, wird es wahrscheinlich so sein, dass das nicht zu halten ist, weil Sie haben ja zwei getrennte Haushalte.
Mhm. Ja.
Die beide unterhalten werden müssen und das ist tatsächlich von zwei Einkommen wie Pension und kleiner Rente schwierig.
Ja.
Mhm. Frau Pietsch, vielen Dank.
Okay. Jo, ich danke
vielen
auch.
Vielen Dank, auf Wiederhören. Herr Tetzlaff hört uns und hat einen ganz anderen Aspekt, den er in die Diskussion einbringen möchte. Guten Tag, Herr Tetzlaff.
Hallo, ja, ich habe sogar zwei Aspekte. Den einen hatten Sie schon vorhin schon in der letzten Stunde diskutiert. Da geht es um den Entlastungsbeitrag. Wir pflegen seit über 12 Jahren unseren Sohn, der von Geburt an schwerbehindert ist und haben immer wieder diese Schwierigkeiten, diesen Entlastungsbeitrag überhaupt zu nutzen. Also uns wird zum Beispiel Entlastung bei der Haushaltsführung, eine Putzhilfe sehr wünschenswert. Sie haben ja erzählt von diesen Initiativen in Niedersachsen, die es da gibt. Aber es ist so ein föderaler Flickenteppich. Überall ist es anders und meistens funktioniert es nicht. Die Dienste, die sowas anbieten, sind hoffnungslos überlastet. Also da ist sicherlich dringend mal ein Reformschritt nötig, der auch vielleicht dann nicht auf den Bundesländern basiert, sondern wo mal zentral vom Bund aus was in die Wege geleitet wird. Ich habe auch noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt nicht schriftlich geschildert habe, was aber auch eine große Entlastung wäre für pflegende Familien, wäre, was es im Bereich der Schwerbehinderung schon gibt, nämlich diesen Zusatzurlaub. Beschäftigte mit einer Schwerbehinderung von über 50% erhalten ja 5 Tage zusätzlichen Urlaub. Und das wäre auch eine Sache für pflegende Angehörige, denen man ab Pflegegrad 1 vielleicht noch nicht, aber wenn pflegende Angehörige einen höheren Pflegegrad bepflegen, dass man denen auch vielleicht einen Zusatzurlaub geben könnte von 5 Tagen. Das wäre eine wahrhafte Entlastung.
Fangen wir mal mit dem ersten Aspekt an, der Entlastungsbetrag. Kann jemand von Ihnen, vielleicht Frau Kämpchen oder Frau Querling, noch mal erklären, kurz, was das ist und Stellung nehmen zu dem, was Herr Tetzlaff gesagt hat?
Genau, also der Entlastungsbetrag kann eingesetzt werden, einmal für Leistungen zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Menschen oder zur Entlastung von Angehörigen. Hier in dem Fall war gerade zum Beispiel von Reinigungsleistungen die Rede. Diese Leistungen dürfen eben zugelassene Anbieter erbringen. Die müssen nach Landesrecht zugelassen sein. Und da sind die Hürden in manchen Bundesländern tatsächlich recht hoch, sodass nicht jeder diese Zulassung erhält. Hinzu kommt, dass wir nicht in allen Regionen Angebote haben. Wenn Sie in Ballungsgebieten leben, finden Sie wahrscheinlich eher Angebote als im weitläufigen ländlichen Raum, wo auch weite Fahrwege verbunden sind mit der Erbringung von Leistungen. Und so ist es in der Hinsicht manchmal einfach Glückssache, wo man lebt, was es da für Angebote gibt und wie die Zugangsvoraussetzungen auch dann für Anbieter sind, derartige Leistungen zu erbringen. Die Idee mit dem Zusatzurlaub, wenn ich da ganz kurz noch einen Satz zu sagen darf, finde ich eine sehr gute Idee. Da gibt es ja immer wieder Ansätze auch von Gruppen, die pflegende Angehörige vertreten. Und natürlich ist ein Mensch, der einen anderen mit einem hohen Pflegegrad versorgt, sehr viel mehr belastet als jemand, der nicht diese Pflegeleistung erbringt. Von daher finde ich die Idee sehr, sehr gut und sollte unbedingt mal eingebracht werden, vor allen Dingen auf Bundesebene als zusätzlicher Anspruch, neben denen, die man sonst hat zur Entlastung, wenn man Pflege und Beruf miteinander verbinden muss. Da gibt es ja schon ein paar gesetzliche Regelungen im Pflegezeitengesetz, aber das wäre noch ein zusätzlicher Anreiz, finde ich eine tolle Idee.
Ja, das war der zweite Aspekt, den Herr Tetzlaff erwähnt hatte, die Geschichte mit der Schwerbehinderung. Sie meinten jetzt wahrscheinlich bei den Leistungen, die es schon gibt, die Pflegefreistellung zum Beispiel, die es gibt, die einmalige, zehntägige. Und in der Diskussion ist ja auch ein Familienpflegegeld oder auch eine Freistellung über einen längeren Zeitraum für Menschen, die Angehörige in ihrer letzten Lebensphase begleiten. Da ist aber noch nichts konkret abzusehen, oder?
Es gibt immer wieder die Bestrebung, es gibt immer wieder die Ideen, die entwickelt werden. Aber tatsächlich ist mir jetzt nicht bekannt, dass es da jetzt schon konkrete Gesetzgebungsverfahren gäbe, das einzuführen. Auch so eine Art Elterngeld für Pflegende ist ja auch immer wieder im Gespräch. Aber ich weiß nicht, dass es da jetzt schon Gesetzgebungsvorhaben gibt.
Leider. Danke an Herrn Tetzlaff. Und wir machen weiter mit Thomas Meinhardt, der ins Studio gekommen ist, mit weiteren Hörerfragen.
In einem kleinen Ort gibt es einen Pflegestützpunkt, aber der ist überhaupt keine Hilfe, sagt eine 80-jährige Hörerin. Sie hat nur noch 2% Restsehkraft. Sie bekommt dann immer eine Liste, die sie abtelefonieren soll von Pflegediensten. Das ist sehr, sehr schwierig dann zu bewerkstelligen. Und trotzdem, wenn sie es dann mal schafft und durchkommt, dann heißt es immer, es ist keine Kapazitäten frei. Was kann man ihr raten? Wo bekommt sie noch Unterstützung?
Tatsächlich würde ich dann an die Pflegekasse herantreten und die Pflegeberatung in der Häuslichkeit einfordern. Da gibt es einen Rechtsanspruch drauf und der sollte von der Frau auf jeden Fall in Anspruch genommen werden.
Rechtsanspruch braucht vielleicht auch eine Hörerin. Sie wohnt in Hessen, die Schwester in Westfalen, also weit weg. Die Schwester hat den Pflegegrad 2, aber eigentlich, so meint die Hörerin, müsste sie 4 bekommen, denn sie kann aufgrund einer Knochenkrankheit fast gar nichts mehr selber machen. In ein Heim möchte sie lieber nicht und sie sitzt oft tagelang alleine, weil sie nicht die nötige Unterstützung bekommt. Reicht da jetzt ein Widerspruch gegen den Bescheid des MDK, des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse? Oder wie kommt man da jetzt voran, vor allen Dingen, wenn man nicht vor Ort ist?
Das kommt darauf an, in welcher Situation die Dame gerade ist. Wenn sie jetzt gerade in der Begutachtungsphase ist und Pflegegrad 2 bekommen hat, dann müsste sie widersprechen. Wenn sie den Pflegegrad 2 schon länger hat, kann sie natürlich einen Höherstufungsantrag stellen und dann wird sie ganz neu begutachtet.
Das war Frau Kempchen von der BIFA. Hatte ich das richtig gehört, dass vielleicht Frau Querling auch was sagen wollte? Frau Querling?
Und wie Frau Kempchen gesagt hat, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass man solche Höherstufungsanträge tatsächlich immer zwischendurch auch stellen kann und stellen sollte. Man ist also, wenn man einmal einen Pflegegrad hat, nicht darauf festgelegt, sondern hat dann eben die Möglichkeit, auch bei Verschlimmerungen beispielsweise einen neuen Höherstufungsantrag zu stellen.
Eine Hörerin aus Weinheim hat einen Pflegegrad 1 und die Beratung durch die Pflegestützpunkte, sagt auch sie nochmal, ist ganz schrecklich. Sie hat Widerspruch eingelegt beim MDK. Der wurde 3-mal abgelehnt. Hat sie jetzt noch andere Möglichkeiten? Kommen eventuell Kosten auf sie zu, wenn man schon 3-mal den Widerspruch durchgeführt hat und der nicht genehmigt wurde?
Nein, das Antragsverfahren Pflegeleistung ist immer kostenlos. Und also 3 Widersprüche funktioniert tatsächlich nicht. Also das kann eigentlich nicht sein. Auch dieser Frau kann man nur raten, eine Höherstufung zu beantragen, die auch relativ zügig bearbeitet werden muss von der Pflegekasse. Und mit dem Gutachten, diesem Höherstufungsgutachten, egal wie es ausgegangen ist, kann auch sie eine Beratung vor Ort einfordern, wenn sie mit dem Pflegestützpunkt dort nicht einverstanden ist oder mit der Leistung nicht zufrieden ist.
Gibt es anerkannte Standards für Pflegedienstleister? Eine Hörerin schreibt, sie hat den Eindruck, dass wenn sie nach Pflegehilfe für ihre 87-jährige Mutter, die sie betreut, fragt, dass es unter den Anbietern auch schwarze Schafe, so schreibt sie es ganz deutlich, gibt. Gibt es da Kontrollen seitens des MDK, seitens der Krankenkasse? Oder kann man sich auch beschweren, wenn das nicht ordnungsgemäß gemacht wird? Also wenn man den Eindruck hat, dass die Anbieter von Pflege wenig verstehen.
Also grundsätzlich gibt es natürlich Beschwerdemöglichkeiten. Man kann sich auch bei der eigenen Pflegekasse beschweren.
Der Pflegedienste?
Also auch
gleichzeitig gesprochen?
Ja, vielleicht genau. Frau Kämpchen zuerst und dann Sie, Frau Querling.
Jetzt weiß ich nicht, wie man hören konnte. Tut mir leid. Also tatsächlich kann man sich natürlich auch bei der eigenen Pflegekasse beschweren über den Pflegedienst. Aber es werden auch Pflegedienste kontrolliert. Das Problem ist nur, die Kontrolle erfolgt nach Aktenlage. Da geht ja keiner mit in die Häuslichkeit einer betroffenen Person, um da mal zu schauen, was passiert, sondern die Pflege erfolgt nach Akten, also Entschuldigung, die Prüfung erfolgt nach Aktenlage. Und wenn jemand wirklich als Pflegedienst, ich sag mal, betrügen will, dann schafft er das auch, dann kann er das auch machen. Und da kann man sich vor schwarzen Schafen auch tatsächlich kaum schützen. Aber wenn es Beanstandung gibt, sollte man sich unmittelbar an die Pflegekasse wenden.
Frau Querling, jetzt Sie.
Ja, also das Problem mit den Pflegediensten ist tatsächlich erheblich größer geworden in den letzten Jahren, weil wir eben einen Mangel haben. Das heißt, der Pflegedienst entscheidet darüber, wen er pflegt. Und wenn ihm das dann nicht irgendwie, wenn das ihm dann nicht, also wenn er sich streitet, sagen wir mal, mit dem Pflegebedürftigen, dann können die auch relativ zügig kündigen. Und dann einen neuen zu finden, das ist wirklich, wirklich schwierig, sodass wir da Schwierigkeiten haben, Verbraucher richtig zu beraten. Natürlich kann man sich beschweren, man kann auch die Abrechnungen prüfen und so weiter. Aber man muss halt dann auch damit rechnen, dass man dann einen langen Weg hat, einen neuen Pflegedienst zu finden. Das ist so ein bisschen schwierig.
Eine Hörerin aus Berlin bestätigt nochmal die guten Erfahrungen mit der Tagespflege. Sie sagt, das sei eine hervorragende Einrichtung. Sie hatte durch Umzug mehrere Tagespflegen zu organisieren. Das klappte gut. Und sie bringt es auf den Punkt, die Tagespflege ist eine Kita für Senioren. Aber wir haben auch eine andere Hörerin, sagt, die Mutter würde eigentlich gerne in die Tagespflege gehen oder sie würden das organisieren, aber die Mutter ist im Moment einfach zu schwach, dort richtig teilzunehmen. Soll man es trotzdem versuchen oder ist das nur eine zusätzliche Belastung für die zu pflegende Person?
Also zu schwach für die Tagespflege, solange derjenige mobilisiert werden kann, würde ich tatsächlich das Gespräch mit der Tagespflegeeinrichtung suchen, gucken ob und nachfragen, ob die die Pflege oder die Unterstützung dort gewährleisten können. Wenn die sagen, ja, wir schaffen das, überhaupt kein Problem. Also es ist wirklich für alle Seiten toll. Derjenige, der schwach ist, bekommt quasi die Unterhaltung geliefert. Der Angehörige ist entlastet und die Tagespflege hat einen Kunden, der super zufrieden ist.
Warum werden in Pflegeheimen keine Pflaster, kein Verbandsmaterial zur Verfügung gestellt? Warum muss man das alles immer per Rezept über den Arzt beschaffen müssen? Das gilt natürlich auch für Medikamente, die dauerhaft genommen werden müssen. Also da nimmt dann viele Patienten nehmen gleiche oder ähnliche Medikamente, aber jeder muss es selber besorgen. Ist das so?
Ja, also es ist ja eine individuelle Behandlung. Also Sie können ja nicht sagen, wir haben hier einen großen Topf mit Medikamenten, jeder nimmt sich das, was er braucht.
Nein, so war es ja auch nicht gemeint. Aber es gibt viele Medikamente, die auch viele Patienten nehmen. Es gibt natürlich auch individuelle, die nicht so viele nehmen.
Allerdings haben wir auch in den Einrichtungen nicht nur eine Arztfreiheit, sondern auch eine Apothekenfreiheit. Das heißt, ich darf selber als Patient entscheiden, was möchte ich nehmen? Möchte ich das nehmen, was der Arzt verschreibt? Auch da bin ich ja rechtlich gesehen nicht zu verpflichtet. Und wo bekomme ich das her? Die meisten Einrichtungen bestellen natürlich Medikamente zentral bei einer bestimmten Apotheke. Da gibt es Kooperationsverträge und da kann man sich natürlich anschließen. Und dann ist das der kleinste Weg, dass eine Arztpraxis Rezepte ans Heim faxt und das Heim holt dann diese Rezepte oder die verschriebenen Medikamente ein. Ich könnte aber auch sagen, tatsächlich, ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich möchte die Apotheke, bei der ich schon immer war, und dort möchte ich die Rezepte einreichen, die ich einreichen will. Diese Rechte habe ich als Patient und das mag vielleicht schlecht praktikabel sein häufig, aber die Rechte pauschal beschneiden ist auch immer ein schwieriges Thema, weil ich bin ja nicht verwaltet als Heimbewohner, sondern ich schließe einen Vertrag und werde vertragsgemäß versorgt. Das ist so ein bisschen, das muss man auch beachten, diese Rechte.
Fragen gibt es nochmal zum Pflegeentlastungsbetrag. Was kann daraus bezahlt werden? Die Putzhilfe und muss das dokumentiert werden? Oder kann man den Entlastungsbetrag sozusagen nehmen und es ist egal, wer die zusätzlichen Tätigkeiten ausführt?
Also man muss schon... Okay, machen wir, Frau Muxelt.
Der Entlastungsbetrag ist eine unbare Leistung. Das heißt also, es muss eine Rechnung vorliegen, die erstattet werden kann, wenn derjenige schon bezahlt ist. Und derjenige kann über den Entlastungsbetrag entlohnt werden, sofern er die nach Landesrecht geforderte Voraussetzung erfüllt. Also wir haben in den meisten Bundesländern Zulassungsstellen, die ein Zertifikat ausstellen. Wenn dieses Zertifikat vorliegt, kann der Pflegebedürftige einmal eine Kopie des Zertifikats mitschicken und dann eben die sogenannten Stundenzettel, meinetwegen, wo der Dienstleister dann quittiert, dass er das Geld bekommen hat. Dann wird es erstattet.
Und wenn jetzt jemand durch unsere Sendung vom Entlastungsbetrag zum ersten Mal gehört hat, wie lange rückwirkend kann der noch beantragt werden? Ab Beginn der Pflege oder welche Fristen gelten?
Die werden für das laufende Kalenderjahr, können die übertragen werden bis zum 30.06. des Folgejahres. Also der 30.06. ist ja vorbei. Also letztendlich, wer jetzt losgeht, würde die Leistung ab 1.01. noch ausgeben können.
Frau Querling, wollten Sie eben noch was ergänzen dazu?
Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, dass man die Leistungen verwenden kann in diesem Zeitraum, den die Frau Muxelt angesprochen hat. Wenn man aber dann vergessen hat, sagen wir mal, eine Rechnung einzureichen, kann man die tatsächlich auch noch für die Vergangenheit nachträglich einreichen. Bei Erstattungsansprüchen ist es generell so, dass man die noch länger rückwirkend geltend machen kann. Also ausgeben muss man die schon in dem Zeitraum, aber man kann sie erstattet verlangen von der Pflegekasse auch noch für weiter zurückliegende Zeiträume.
Das ist richtig.
Pflege, neue Hilfen und Zuschüsse, das war der Marktplatz für diese Woche. Danke an Verena Querling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund und an Kerstin Muxfeld von der Innungskrankenkasse IKK Klassik. Und damit verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.